D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und darin lassen wir mal andere machen. Muss auch mal sein. Ich bin da ja eher zwiegespalten. Also wenn ich zum Beispiel auf andere warten muss, ne, beim Wiegen von Gemüse oder bei der Kasse beim Einkaufen, dann bin ich genervt, weil ich immer denke, das könnte ich alleine ja sowieso viel schneller. Wenn ich aber ein Billigregal aufbauen muss, dann bin ich einfach nur ungeschickt. Geht übrigens auch für andere Regale. Das können dann wiederum andere besser. Das kann ich sehr gut auslagern, so ein Regal aufbauen lassen. Na, wofür hat man Freunde? D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Wir reden über Freizeitarbeit und über euren unbekannten Nebenjob.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Wir reden über eure unbekannten Nebenjobs. Die habt ihr nämlich, weil ihr sowas wie Freizeitarbeit vollführt, wahrscheinlich ohne es zu merken. Ihr alle. Außer Johannes. Der macht nichts mehr selbst. Zumindest einen Tag lang. Ja, so einen Tag mal so richtig nochmal 60er-Jahres-Service.
Ich will einkaufen heute, also brauche ich erstmal Geld. Die Schlange in der Bank ist lang, wie immer um diese Zeit. Dafür wartet aber ganz vorne eine nette, junge Bankangestellte. Ihr Name ist übrigens Eva und ich überlege schon seit Wochen, sie mal auf einen Kaffee einzuladen.
Hallo, Herr Döbbelt.
Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Heute brauche ich erstmal Ihre professionelle Beratung. Ich brauche nämlich 200 Euro von meinem Konto.
Ja, wie darf ich Ihnen das Geld denn auszahlen? Also ich würde vorschlagen, 2x50 Euro, 3x20, 3x10 und 2x5 Euro.
Perfekt. Ich unterschreibe den Beleg und mache mich auf den Weg zum Supermarkt. Am Eingang wartet schon Thoralf, der freundliche Mitarbeiter mit den Einkaufswagen.
Guten Morgen, Herr Dörwelt. Heute groß oder klein?
Ich begleite Thoralf durch den Laden und sage ihm, was er für meinen Großeinkauf alles einpacken soll. Gott sei Dank muss ich mir nicht merken, wo dieses verdammte Paniermehl steht. Vor kurzem war er krank, da habe ich mich dumm und dämlich gesucht. An der Kasse scannt Thoralf alles ein und packt es in Tüten. Also in ganz schlichte, weiße Tüten ohne Supermarktlogo. Warum sollte ich auch Werbung für die machen, während ich eine Tüte in der Hand habe?
Vielen Dank für Ihren Einkauf. Schönen Tag noch.
Meine Spritanzeige ist fast auf Null. Ich fahre zur Tankstelle und bestell Super E10. Einmal voll bitte.
Gerne,
sagt der Tankwart, wischt ein paar Mal über meine Frontscheibe und guckt mich seltsam erwartungsvoll an. Ich kram die letzten Münzen aus meinem Portemonnaie und ärgere mich irgendwie über die 2 Euro Trinkgeld, zumal meine Scheibe noch vollkommen sauber war. Langsam habe ich Hunger. Fast Food wäre doch mal wieder geil. Bei McDonald's frage ich nach einem Tisch für eine Person und bekomme gleich einen am Fenster zugewiesen. Die wirklich sehr aufmerksame Service-Fachkraft ist ruckzuck an meinem Platz und ich frage, welchen Burger sie heute empfehlen kann.
Also, wir haben ja im Moment die Surprise-Wochen. Da wählen wir den Burger für Sie aus und Sie müssen ihn dann nur noch genießen.
Ja, dann lasse ich mich überraschen, sage ich.
Komm sofort,
sagt sie. Die Rechnung ist leider ähnlich saftig wie das 100% Rinderhacksteak in meinem Burger. Seit wann kostet ein Menü 10 Euro? Zeit, sich auf den Heimweg zu machen. Schließlich warten zu Hause noch die neuen Möbel von IKEA, die gestern fertig montiert mit der Spedition kamen und die ich noch an die richtige Stelle rücken muss. Als ich unten an der großen Eingangstür zu meinem Mietshaus ankomme, bin ich überrascht. Offenbar gibt es schon wieder einen neuen Portier.
Guten Tag, der Herr.
Den Job scheint irgendwie niemand lange durchzuhalten. Dabei muss er mir ja nur kurz die Tür aufhalten.
Bitte sehr.
Das ist so banal, das könnte ich fast selber machen.
Das schafft er, der Johannes. Macht er hier auch immer uns so ein bisschen die Türen auf. Ich mache nichts selber, sagt Johannes Döbbelt. Und ihr? Macht ihr denn noch was? Wir haben es bei Facebook und bei Google Plus gepostet. Muss das sein? Oder wo nehmt ihr Firmen und Unternehmen die Arbeit ab? Jenseits mal von schwedisches Möbelhaus und Regale und so. Was wir nicht alles machen, so nebenbei. Also wir scannen unsere eigenen Einkäufe. Wir nehmen uns sozusagen selbst das Geld ab, wenn wir bei IKEA bezahlen. Selber tanken, selber Tablets abholen, wegräumen im Schnellrestaurant, Paket an die Packstation oder da abholen. So ganz nebenbei haben wir, wir haben mal nachgezählt, 1000 Jobs, die immer nur ein bisschen Zeit kosten. Insgesamt kann das aber viel sein. Die Radiowissen-Reporter Klaus Jansen hat sich dieses Prinzip genauer angeguckt. Prinzipien, Klaus, gibt es schon einen Begriff für diese Art der Tätigkeiten?
Es gibt gleich mehrere Namen dafür. Also einer ist der arbeitende Kunde. Da ist vor 10 Jahren ein Buch zu erschienen. Da wird schön beschrieben, wie das alles angefangen hat mit der Selbstbedienung, zum Beispiel im Supermarkt. Dann ist der Kunde, also du und ich, auch noch Werbeträger geworden. Also wir laufen mit Markenware rum. Der Name der Marke steht dick drauf.
Gut.
auf dem T-Shirt.
Ich kriege dafür auch was.
Bitte?
Ich kriege dafür auch was.
Ein schönes T-Shirt oder was? Genau. Dann kam die Endfertigung dazu, also das Billigregal selber zusammenbauen. Dann auch noch der Kellnerjob, das Essen selber an der Theke abholen und das Tablett später auch noch wegbringen. Also das ist der arbeitende Kunde.
Du hast noch mehr Namen für diese Art Arbeit versprochen.
Ich habe es versprochen, genau. Du kannst auch von Outsourcing an den Kunden sprechen oder von partiellen Mitarbeitern. Du bist dann einer. Oder von Dienstleistern für die Dienstleister.
Subbranche.
Einige nennen das auch Prosumer oder auf Deutsch Prosument, also eine Mischung aus Produzent und Konsument. Das geht auch in die Richtung. Oder wenn du an User-Generated Content denkst, also im Grunde auch nichts anderes. Im Internet schreiben die Kunden selber, zum Beispiel bei Wikipedia, in Foren und so. Du stellst ein Video auf YouTube. Das macht alles der Kunde und das läuft auch unter dem Begriff Crowdsourcing. Aber mein Lieblingsbegriff ist die Schattenarbeit.
Schattenarbeit, nicht Schwarzarbeit.
Genau, richtig. Schattenarbeit, das ist noch was anderes. Also den Begriff, den hat der US-Journalist Craig Lambert geprägt. Der ist gelernter Soziologe und der hat dieses Jahr auch ein Buch veröffentlicht, das Shadow Work Schattenarbeit heißt. Und da drin schreibt er halt von diesen ganzen unbezahlten Jobs, die wir für die Firmen und Organisationen übernommen haben.
Kannst du uns sagen, was der Autor uns sagen will?
Ja, also der sagt uns, dass diese ganzen Schattenarbeitsplätze auch mal echte Arbeitsplätze waren, die dank uns dann wegrationalisiert werden konnten. Also als Unternehmen hast du halt immer hohe Personalkosten und um da zu sparen, dann musst du entweder Leute entlassen, dann müssen die anderen halt ein bisschen mehr arbeiten oder du versuchst auf Automatisation umzustellen, also auf Maschinen. Das geht aber nicht immer, also das ging lange Zeit nur in der Produktion, in der Fabrik, in der Halle, aber dank Schattenarbeit geht das zunehmend auch im Verkauf. Also die Angestellten sind raus, es gibt nur noch die Kunden und die Maschinen und die klären das quasi unter sich ab. Also eine Reise im Internet buchen zum Beispiel, Geld überweisen mit dem Smartphone, da brauchst du keinen Verkäufer mehr.
Jetzt mal wirklich gesehen, es ist relativ weit fortgeschritten, Schattenarbeit, ist da noch viel Potenzial?
Also Craig Lambert glaubt das schon, der sagt in seinem Buch, dass das bei der Produktion damals schon eine große Revolution war, da Maschinen einzusetzen und er sieht noch eine viel größere Revolution beim Verkauf. Denn es gibt ja viel mehr Verkaufsstellen als Fabriken. Da kann also noch viel wegrationalisiert werden, meint er. Also je weiter die Technologie ist, desto weniger Arbeiter werden wir brauchen und desto mehr Schattenarbeit wird es dann auch geben. Also als Beispiel nennt er da den Bankautomaten. Da konnte man damals nur Geld rausholen. Mittlerweile hat der fortgeschrittene, dank dieser fortgeschrittenen Technologie, kann man da viel mehr mitmachen. Man braucht sogar den Bankautomaten überhaupt nicht mehr selber. Geht ja mit dem Smartphone. Da kannst du hin und her überweisen, wie du willst. Bargeld brauchst du ja ohnehin nichts mehr. Und so ja, wird das auch in anderen Bereichen immer weitergehen.
Ich bin da ja tatsächlich ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite habe ich was gegen die Wegrationalisierung. Auf der anderen Seite ist es auch sehr praktisch, nicht mehr wegen jeder Überweisung zur Bank laufen zu müssen.
Ja, das stimmt. Aber Schattenarbeit hat noch andere Schattenseiten, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Dadurch, also dass wir Kunden die ganzen einfachen Arbeiten selber machen, gibt es kaum noch Einstiegsjobs. Also Lambert sagt da, dass du dich da nicht mehr hocharbeiten kannst. Also wie sein Vater das noch gemacht hat in der Bank. Der hat am Schalter angefangen, ganz unten sozusagen, war später Chef von dem Laden. Aber so läuft das heute halt nicht mehr, weil wegen der Schattenarbeit diese Einstiegsjobs halt Stück für Stück wegfallen. Das kann Leuten sogar die Karriere verbauen oder andere bekommen überhaupt gar keinen Job mehr. Und Lambert sieht da sogar das Fundament der ökonomischen Pyramide bröckeln. Also letztendlich, wenn die Basis nicht mehr besetzt ist, dann könnte das ganze System zusammenbrechen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, die Basis, das wären doch dann wir ganzen Schattenarbeiter.
Ja, aber was ist dann mit den vielen Leuten, die denn keine Arbeit mehr finden? Also die haben nur wenig Geld, die haben viel Zeit, sind vor allem junge Leute, die dann keinen Job finden und das kann ganz schön gefährlich werden. Also die Jugendarbeitslosigkeit ist ja jetzt schon ziemlich hoch in vielen Ländern und da kann es dann schnell Riots geben, Umsturz, Revolution. Also es ist zumindest unklar, ob durch diesen wirtschaftlichen Umbau Richtung Schattenarbeit genug andere Stellen geschaffen werden können.
Tatsächlich ein Gedankenwert, wenn wir das nächste Mal ein IKEA-Regal oder was anderes zusammenbauen, weil es Jobs sind, die früher mal echte Jobs im ersten Arbeitsmarkt waren. Klaus Janssen hat es ein bisschen für uns zusammengefasst. Wir machen nämlich viel selbst. An der Kasse scannen wir, verladen Möbel, wir bauen die auf, wenn die Anleitung stimmt. Und es gibt uns auch so ein bisschen das Gefühl, Dinge in der Hand zu haben. Martin Krengel ist Zeitmanager und Buchautor und ich habe heute Nachmittag mit ihm gesprochen und wollte als erstes wissen, was er denn für ein Typ ist. Er derjenige, der selber macht oder der machen lässt?
Definitiv und sowohl als auch. Definitiv heißt, ich bin Perfektionist, ich liebe es, Dinge selbst zu machen, kann mich sehr schnell in ganz verschiedene Dinge reindenken und reinarbeiten und bin ein Fuchs, wenn es darum geht, das Beste rauszuholen, also ein typischer Optimierer wie sehr, sehr viele in der Bevölkerung. Aber ich habe auch gelernt, Arbeit abzugeben, Verantwortung abzugeben, um mir das Leben leichter zu machen und um noch mehr Zeit zu haben für die Dinge, die mir wirklich Spaß machen und die mich wirklich voranbringen, Denn eine eierlegende Wollmilchsau bin ich nicht, der tausend Dinge gleichzeitig kann. Das überfordert selbst den besten Zeitmanager.
Das heißt im Klartext, das sind zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das eine ist tatsächlich die Frage danach, ob es mir selbst was gibt, ob es mir Freude macht. Und die andere Frage ist die, ob ich es tatsächlich, wenn ich es selbst mache, genauso effektiv kann, als wenn ich es auslager.
Ganz genau, das ist eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Also die Frage ist, kann jemand die Dinge schneller, besser, günstiger, kreativer als ich machen? Und worauf habe ich Spaß? Also welche Dinge möchte ich selber machen, an welchen Dingen möchte ich lernen und mich verbessern und reinsteigern? Ist es das Aufbauen des IKEA-Regals? Ist es die Steuererklärung? Oder ist es eher mein Zeichentalent oder mein Tanzkurs am Abend, für den ich sonst keine Zeit habe, wenn ich die Wohnung selber putzen muss?
Das heißt tatsächlich, beim IKEA-Regal geht es auch so ein bisschen darum, vielleicht es sich selbst zu beweisen, währenddessen beim Ausdrucken des Bahntickets es darum geht, es geht schlichtweg schneller und ich habe es in der Tasche.
Ja, also beim IKEA-Regal ist die Falle das, dass man denkt, oh Gott, jetzt will ich Geld sparen und das Gehirn reagiert mit Ausschuss von Glückshormonen, wenn wir ein Schnäppchen machen, ist erwiesen. Aber dann sitze ich halt dann da und überschätze meine Fähigkeiten und unterschätze die Klarheit der Anleitung und sitze da und baue den ganzen Tag so ein blödes Regal auf, habe keine Zeit für meine Freundin, mein Vater muss mir helfen und wir sind beide gestresst und kaputt. Haben den ganzen Samstag damit verbracht und war tatsächlich aus einer persönlichen Erfahrung, habe ich dann beim zweiten Mal irgendwie 50 Euro bezahlt und der hat mir innerhalb von 3 Stunden komplett das Bett, einen komplizierten Sekretärschrank und noch ein Regal aufgebaut und ich saß daneben ganz entspannt, habe E-Mails bearbeitet, habe damit Geld verdient und dachte mir, krass, wie cool ist das denn? Ich habe so viel Zeit gespart. Ich bin nicht körperlich total K.O. und breit und habe abends noch Zeit wegzugehen. Und seitdem habe ich mehr und mehr Dinge für mich outgesourced und abgegeben.
Wie kann ich denn vielleicht auch entscheiden, wann selber machen effektiver ist? Also Sie haben gerade schon gesagt, Erfahrung spielt eine große Rolle. Ne? Wenn ich einmal den ganzen Tag mit einem blöden Regal verbracht habe, überlege ich mir das beim zweiten Mal irgendwie auch ein zweites Mal. Also kann ich das vorher schon irgendwie herausfinden für mich?
Ja, definitiv. Also zum einen ist die Frage, bin ich überfordert und habe ich Lust auf die Sache? Wenn ich merke, es gibt Dinge, die mich nerven, dann schreibe ich mir eine Not-to-do-Liste zum Beispiel oder eine Abgebeliste, Steuererklärung, Putzdienst, Essen bringen Dienst, Bügelservice. Es gibt ja alle möglichen wirklich Dienstleister, die uns die Hausarbeit und das tägliche Leben sehr, sehr, sehr viel erleichtern. Schreibe die auf die Liste und dann prüfe ich, ob es Sinn macht, das abzugeben, zu welchem Preis und welches der beste Anbieter ist und den teste ich dann. Also ein bisschen Überblick verschaffen, um Ihre Frage nochmal zu beantworten, ist sehr gut durch eine Liste, welche Dinge ich outsourcen kann und möchte. Und dann überlege ich halt einfach, wie viel Zeit ich sparen würde dadurch, wie viel Geld ich dafür investieren muss und was ich mit der gesparten Zeit mache. Und dann kommt sehr oft das Ergebnis, ja, auf jeden Fall, es lohnt sich, das zu probieren.
Das heißt aber auch, Sie müssen auf jeden Fall in die Rechnung auch den Faktor mit reinziehen, dass Sie ja Zeit investieren müssen, um diese Liste zu erstellen. Auch das müssen Sie sozusagen als Faktor mit reinberechnen. Also wenn Sie jetzt 8 Stunden brauchen, um das zu entscheiden, dann muss es ja auch mit rein in die Rechnung, richtig?
Ganz korrekt und das hält viele davon ab. Und ich kenne viele Perfektionisten aus meinem Umfeld, die genau deswegen bis 24 Uhr arbeiten und hausarbeiten und wuseln und nie zur Ruhe kommen, weil sie eben denken, sie könnten es schneller und besser machen. Und auch noch günstiger und würden Geld sparen. Das ist richtig, wenn man nur jede Woche neu entscheidet. Also wenn ich jede Woche neu entscheide, es ist jetzt schneller, dass ich meine Wohnung putze. Ich kann meine Wohnung in 40 Minuten putzen, weil ich verschiedene Tricks anwende, um das sehr effizient zu machen. Und der Putzdienstleister schafft es in 2 Stunden nur. Dann bin ich natürlich schneller und viel flexibler und muss nichts koordinieren, wenn ich selber mache. Und jede Woche brauche ich dann aber doch letztendlich eine Stunde und das strengt an und macht mich K.O., so dass ich einmal diesen Aufwand jetzt aufgebracht habe und habe 3, 4 verschiedene Dienstleister getestet und jetzt wissen die, wo alles steht und jetzt brauche ich pro Woche nur noch 10 Minuten, um meine Wohnung zu putzen, um einfach den Schlüssel zu übergeben und alles andere ist automatisiert und das wiederum spart mir dann gut 20, 30 Stunden im Jahr, die ich jetzt Zeit habe für andere Dinge.
Heißt das auch, wenn, sagen wir mal, Liste, wenn Dinge auf dieser Liste übrig bleiben, die ich dann doch gerne erledige, die kann ich ja auch nicht zu jeder Tageszeit erledigen. Heißt das auch, die packe ich mir dann zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich 2 Stunden am Rechner gesessen habe, dann in eine Pause, weil die mich entspannen? Also ein Regal aufbauen mache ich ja nicht vielleicht in meiner Kernarbeitszeit, wenn ich sonst am Rechner sitze. Also ich mache mir da so Slots für?
Ganz exakt. Also morgens zeigt die Gehirnpsychologie, sind wir besonders kreativ, wir sind ausgeschlafen, der Kopf ist noch nicht zugemüllt mit irgendwelchen E-Mails und Informationen. Das ist so für viele die beste energetische Zeit, um zu denken, um zu lernen, um Projekte anzugehen, auszurechnen, kalkulieren und richtig gut zu denken. Und dann nach ungefähr 1,5 bis 2 Stunden braucht der Körper eine Pause, kommt in so ein Zwischentief. Und die kann ich ja nutzen, weil auch das zeigt die Kreativitätsforschung zum Beispiel, dass die Erinnerungsleistung, die Lernleistung, die Gehirnaktivität steigt, wenn wir uns bewegen. Das heißt, in der Pause würde ich dann halt irgendwie, wenn ich zu Hause arbeite, kann man die Wäsche zusammensammeln und die Waschmaschine anwerfen. Dann geht man in die nächste Arbeitsrunde und dann, wenn man damit fertig ist, kann man die Wäsche aufhängen. Und so taktet man diese Pausenarbeiten oder man geht kurz zum Gemüsehändler gegenüber oder gibt schnell was bei der Post ab. Takte ich diese Pausenzeiten als Erholung, diese organisatorischen Sachen, als Erholung, Pause dazwischen und verliere dadurch gar keine Zeit. Und wenn es ein bisschen länger dauert, dann würde ich es immer zum Feierabend, zum Dienstschluss machen. Zum Beispiel Freitagnachmittag ist man so ein bisschen abgearbeitet von der Woche. Das ist eine gute Zeit, um so die ganzen kleinen Dinge abzuarbeiten, die nicht so wichtig sind, aber die auch irgendwie erledigt werden müssen.
Not-to-do-Listen können auch dabei helfen, zu unterscheiden, was ich selbst mache und was ich lasse. Das sagt Zeitmanager Martin Krengel in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Eure unbekannten Nebenjobs. Das ist ja echt konvivial, oder? Konvivial ist nämlich die lebensfreundliche Technik. Und wann Technik wirklich konvivial ist oder nicht, das lernt ihr in den nächsten 60 Minuten. Ist kompliziert. Dazu Musik. Die Redaktionskonferenz. Wir reden über Freizeitarbeit und eure unbekannten Nebenjobs. Ich bin Sven Preger und habe den Job hier. Also noch. Warum soll ich zum Beispiel an einen Automaten gehen? Ich kann das Ticket ja für die Bahn oder sonst irgendwas auch zu Hause ausdrucken oder für auch Theaterveranstaltungen. Die Frage geht an Andrea Vetter. Die ist Kulturanthropologin. Die kennt sich mit der Technik aus, die lebensfreundlich ist oder sein soll. Das heißt auch konviviale Technik. Und ich habe mit Andrea bereits heute Nachmittag sprechen können und wollte als erstes von ihr wissen, ist Ticket zu Hause ausdrucken oder Einkäufe selber scannen, ist das jetzt lebensfreundlich oder nicht?
Ich glaube, das kommt immer auf den Kontext darauf an. Natürlich jetzt eine typische Wissenschaftlerin-Antwort. Ne?
Wie müsste der Kontext denn gestaltet sein, damit es lebensfreundlich ist und wie, damit es lebensunfreundlich ist?
Also ich glaube, erstmal hat es so ein gewisses Gefühl von Lebensunfreundlichkeit für die meisten Menschen, weil es gerade auch ältere Menschen oder Menschen, die im Alltag wenig Kontakt zu anderen Leuten haben, natürlich eines Momentes beraubt, den sie im Alltag noch hätten, nämlich der Interaktion mit jemand anders. Ne? Wenigstens so am Schalter tritt mir noch ein Mensch entgegen, mit dem ich jetzt mich kurz austauschen kann darüber, welches Gemüse ich kaufen möchte oder welche Bahnfahrkarte ich buchen möchte.
Oder der Smalltalk beim Bäcker, wenn du eben doch noch in die Bäckerei gehst und sagst, und wie geht's Ihnen denn? Ja, ich komme hier jeden Morgen hin, da ist die soziale Interaktion ja auch da.
Sicher, also insofern ist das natürlich auf jeden Fall eine Technik, die soziale Interaktion minimiert. Andererseits, also ich glaube, dass in dem Moment, wo es nur darum geht, meine Waren über den Scanner zu ziehen, man auf jeden Fall sagen könnte, es ist tendenziell lebensunfreundlich und es ist natürlich vor allem auch lebensunfreundlich für die Kassiererin, die dabei ihren Job verliert. Es gibt aber auch andere Momente, wo die Aneignung von digitalen Technologien zu lebensfreundlichen Momenten führen kann, glaube ich.
Hast du mal ein Beispiel?
Na, also wenn man am Beispiel ist von einem großen Möbelkonzern, der jetzt seine gekauften Bausatzmöbel in einer automatischen Kasse von den Kundinnen scannen lässt, dann ist das eher lebensunfreundlich. Wenn man aber jetzt sagt, in einer Postwachstumsgesellschaft, das ist ein Bereich, über den ich auch forsche, also eine Gesellschaft, die ohne Wirtschaftswachstum auch auskommen kann und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit anstrebt, in einer solchen Gesellschaft würden wir vielleicht gar nicht zu diesem Möbelkonzern gehen, sondern würden die digitalen Techniken nutzen, um uns im Internet Baupläne zum Beispiel für ein Bett oder einen Schrank runterzuladen, würden dann mit diesen Bauplänen zu einem Schreiner gehen, der bei uns um die Ecke ein Geschäft betreibt, uns dort regionales Holz zusägen lassen und dann mit unseren Freundinnen und Freunden das nach den runtergeladenen Bauplänen aufbauen, dann wäre das natürlich das Digitale, was da drin steckt, dass wir im Internet miteinander kommunizieren und Baupläne austauschen können, sehr ermächtigen.
Das heißt im Klartext, du würdest eher hergehen und sagen, naja, das muss ich erstmal unter ganz neuen Rahmenbedingungen begutachten, bevor ich in der Einzeltechnologie entscheiden kann, ist das jetzt lebensfreundlich oder lebensunfreundlich. Du würdest dir auch genau die Rahmenbedingungen einfach angucken, in denen es stattfindet.
Absolut, absolut. Ich glaube, dass es ein großes Problem ist, wenn wir über Technologien kontextunabhängig sprechen, ne? Dass wir können nicht sagen, das Internet oder der Computer oder ein digitaler Scanner ist per se eine schlechte Technik, sondern wir müssen fragen, in welchem Kontext wird er eingesetzt, von wem und was macht er in diesem Kontext mit den Menschen untereinander.
Hast du für diesen Kontext einen Maßstab? Also, dass du sagst, wenn ich den Kontext so und so beurteile, dann kann es wahrscheinlich eher Richtung lebensfreundliche Technologienutzung gehen und auf der anderen Seite, wenn der Kontext so und so gestaltet ist, geht es Richtung lebensunfreundlicher oder ist das zu abstrakt gedacht gerade?
Nee, das könnte man schon sagen, wenn man den Leitmaßstab der Konvivialität ansetzt, den ich auch benutze. Konvivialität bedeutet ja Lebensfreundlichkeit oder miteinander leben. Die wichtige Leitfigur für Konvivialität ist nicht der Homo economicus, der ja die Leitfigur der
der Wachstumsgesellschaft letztendlich ist.
Genau, ne? Der, also eine Figur, die rational denkend, völlig autonom für sich selbst natürlich keine Kinder hat und auch niemals ein Kind war zum Beispiel, ihrem eigenen Nutzenkalkül nachgeht, und demgegenüber würde in einer konvivialen Gesellschaft eben der Homo cooperans stehen, also der Kooperative, der miteinander lebende und miteinander wirtschaftende Mensch.
Du hast vorhin einen spannenden Begriff auch genannt, weil ich mich so ein bisschen frage, wo liegt eigentlich für uns als Menschen, die wir vielleicht auch handeln, da überhaupt der Reiz drin? Also so eine Technik auch zu Hause zu übernehmen, das auszudrucken, egal ob es jetzt Tickets sind oder von mir aus auch Baupläne, wenn es denn irgendwie geht, weil da ja schon auch dieser Faktor drinsteckt, ja, dann habe ich es in der Hand, dann kann ich es selbst machen. Ist das für uns eine Triebfeder?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also Menschen sind ja gerne tätig. Man sieht es ja schon an zweijährigen Menschen, man sieht es auch noch an 85-jährigen Menschen. Unser Menschsein besteht ja darin, dass wir gerne tätig sein wollen und wir wollen nicht im Supermarkt reingeschoben werden und nur konsumieren, sondern Menschen möchten gerne ja selbst etwas bauen, selbst etwas verstehen auch, und bis zum gewissen Grad kommen solche Techniken diesem Moment vielleicht sogar entgegen, ne? Gerade wenn ein großer Schuhhersteller sagt, sie können jetzt die Oberfläche ihres Sneakers am Computer selbst designen, dann ist es zum einen natürlich eine unbezahlte Arbeit, die wir erbringen für diesen Konzern. Zum anderen hat es aber auch natürlich so einen Moment, wo jemand sagt, oh, da habe ich aber selber was gemacht, da habe ich selber was beigetragen. Aber ich denke, ein richtig ermächtigendes Moment bekommt es halt erst in dem Moment, wo ich anfange zu hacken. Also im Sinne von den Hackern, die Computer eben für ihre eigenen Zwecke auch benutzen, ne? Wo ich mir ein Online-Tutorial zum Beispiel anschaue, wie kann ich meinen Computer, der jetzt eigentlich nach 3 oder 4 Jahren nicht mehr gut läuft, wie kann ich den aufschrauben und so verbessern, dass er dann vielleicht doch noch 3 oder 4 Jahre weiterlaufen kann, indem ich die Technik und den Konzern, der wollte, dass ich jetzt ein neues Produkt kaufe, vielleicht überliste damit.
Hat das irgendwo eine Grenze? Ich denke jetzt gerade an sowas wie, ich kann ja nicht alles selbst machen. Also ich kann mir zum Beispiel nicht das Windrad bauen oder die Solarzelle, oder vielleicht kann ich es, aber dann kann ich andere Dinge nicht mehr machen, weil ich vielleicht auch noch einen Job brauche, mit dem ich Geld verdiene. Damit verdiene ich aber kein Geld und so weiter und so fort. Also irgendwo gibt es eine Grenze?
Ja, also ich denke, das Ziel ist sicherlich nicht, dass jeder alles können muss. Ich möchte auch nicht unbedingt von einem Herzchirurgen operiert werden, der vielleicht da einen 2-wöchigen Crashkurs drin gemacht hat. Ne? Es ist, glaube ich, schon gut und auch wichtig, dass es Spezialistinnen gibt. Trotzdem ist es natürlich in der Postwachstumsgesellschaft ein Ziel, dass Menschen mehr ihre Tätigkeiten frei wählen können und dass der Anteil an Lohnarbeit, also damit meine ich die Arbeit, die wir nur deswegen tun, weil wir dafür monetär entschädigt werden, zurückgeht. Und dass Menschen dann auch Zeit haben, sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern, die sie gerne machen möchten, sei das mit ihren Kindern zu spielen oder mit ihrer Großmutter zusammen zu sein oder mit Freunden ein Windrad zu bauen.
Ob Technik tatsächlich lebensfreundlich ist oder nicht, das entscheidet sich daran, was wir mit der Technik machen und wie die Umstände sind. Bernadette Kamm-Leitner ist Professorin an der Wirtschaftsuni in Wien. Sie ist Chefin des Institutes für Marketing and Consumer Research und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Frau Kamm-Leitner, vielleicht fangen wir mal so an. Wie machen Firmen das überhaupt, uns zum Selbermachen zu bringen?
Guten Abend.
Hallo.
Das ist gar nicht so wahnsinnig schwer. Wir machen es einfach gern. Also sobald man, es gibt ein paar so Trends momentan und manche von denen haben natürlich eine sehr, sehr lange Basis im menschlichen Sein. Und das ist das eine ist, wenn wir es selber machen, wer hat dann die Kontrolle? Wir.
Mhm.
Und das ist ein ganz tiefes Motiv, das in uns schon Ewigkeiten verankert ist. Kontrollverlust erleben wir eigentlich ständig. In der jetzigen Zeit hat man im Endeffekt so zunehmend technologisierter etwas ist, desto eher bin ich eigentlich abhängig von einem System, dass das funktioniert. Wenn ich einmal wieder etwas selber machen kann, habe ich da wieder mal ein Kontrollerlebnis gehabt, das ich ansonsten in der täglichen Praxis so vielleicht gar nicht mehr habe. Ein weiterer Grund, Entschuldigung.
Nee, gerne, ja? Gerne.
Ein weiterer Grund könnte sein natürlich, wenn man sich anschaut, was wollen die Menschen heute? Alles möglichst bequem und möglichst schnell und dann noch möglichst auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Mhm. Wenn wir jetzt das Thema Schnelligkeit beispielsweise nehmen, wer kann schneller machen als ich selbst? Sonst muss ich wieder warten, bis mir jemand das so genauso macht, wie ich es will. Krieg's dann vielleicht auch gar nicht genauso, wie ich es will. Also wenn ich es mir selbst mache, habe ich nicht nur die Kontrolle, ich habe es möglicherweise auch schneller und habe Kontrolle nicht nur über das Endergebnis, sondern auch darüber, wann ich es dann tatsächlich habe.
Ist das ein Irrglaube vielleicht sogar? Also weil ja dann zwei Faktoren sozusagen da drin stehen. Das eine ist, ich hole mir das Handeln zurück, dann habe ich das Gefühl von Kontrolle. Das zweite ist so ein bisschen, das haben Sie gerade auch gesagt, da steckt ja auch so ein Faktor Individualität drin. Ne? Ich habe es dann so, wie ich es gerne hätte. Aber ist es nicht auch also ein Irrglaube manchmal? Ich denke an sowas wie, also wenn ich ein Regal aufbaue, gibt es definitiv Menschen, die können das schneller und besser. Also dann rede ich mir zwar ein, ich habe die Kontrolle, aber es fällt hinterher vielleicht doch zusammen.
Ja, das stimmt. Also das ist ja gleichzeitig etwas, was es auch wieder interessant macht. Wenn es zusammenfällt, von wovon wir sprechen. Ja, beim IKEA-Regal, ich bin den Instruktionen gefolgt, trotzdem zusammen, bin ich trotzdem nicht unbedingt selber schuld. Sondern ich habe zwar die Arbeit irgendwo übernommen, aber gleichzeitig haben die das einfach nicht gut genug erklärt. Sie haben mir einen zu schlechten Bauteil mitgenommen und ich habe einen dieser manches Mal negativen Konsequenzen der Kontrolle nicht unbedingt. Und die negative Konsequenz der Kontrolle ist Verantwortung. Nachdem mir aber nach wie vor klar ist, dass ich da jetzt eigentlich eine Arbeit erledige, die die Firma hätte erledigen können, weiß ich, dass ich jetzt zwar Kontrolle übernommen habe, die Verantwortung teile ich mir aber. Ah. Ist natürlich nicht in ganz jedem Setting so, aber ich habe immer noch, ich bin nicht unbedingt nur selber schuld. Hm. Relativ leicht zu sagen, ja, die hätten das besser erklären sollen.
Findet dann irgendwann vielleicht auch eine Entwertung der eigenen Arbeit statt? Also, dass ich irgendwann an so eine Grenze komme und merke, ja, bis hierhin habe ich es gut gemacht, da nicht mehr. Und dann merke ich auf einmal, mein Gott, das ist doch sehr viel Arbeit, kriege aber eigentlich nichts dafür. Also gibt es irgendwann so einen Punkt, an dem das vielleicht sogar in Wut kippen kann als Konsument?
Ja, natürlich. Also gerade jetzt wieder IKEA als Beispiel. Es gibt selbstverständlich Konsumenten, bei denen das in Wut kippen kann. Und da ist dann die Frage auch wieder, auf wen wird es attribuiert. Ja, bin ich also da ist das ist dann eine Frage der Persönlichkeit zu einem gewissen Teil. Aber wenn die Firma eine Leistung outsourced an die Konsumenten, die von vielen nicht erledigbar ist, dann schießt sie sich damit quasi ins eigene Knie. Weil dann gibt es diesen Kontrollverlust, das Kontrollverlusterlebnis, irgendjemand der hat Schuld, das ist entweder die Firma oder man selbst, möglicherweise beide. Und wenn die Firma daran schuld ist, dann mache ich mit dieser Firma nichts mehr. Dann habe ich im Endeffekt schlechte Mundpropaganda, der Konsument kommt nicht wieder. Und wird sich in der Zukunft nichts mehr selbst bauen. Also da muss die Firma natürlich immer sehr gut aufpassen, dass wenn etwas outgesourced wird an den Konsumenten, es etwas ist, das von der großen Masse bewältigbar ist oder zumindest von der spezifischen Zielgruppe.
Gibt es einen Faktor, der heißt, also ich mache mir das ja jetzt gerade bewusst auch im Gespräch mit Ihnen, ich mache mir bewusst, warum mir das gefällt und warum ich so handle. Hilft mir das möglicherweise dabei, beim nächsten Mal anders damit umzugehen, dass ich merke, ach, ich weiß ja eigentlich, warum ich es machen will und eigentlich ist es ein Trick der Unternehmen oder so und deshalb lasse ich es? Oder ist das etwas, was auch trotzdem funktioniert, vielleicht obwohl ich es durchdrungen habe?
In den meisten Fällen wird es den Leuten nicht bewusst sein, dass das ein Trick der Unternehmen ist. Oder wenn, dann ist das nicht das Dominierende. Weil wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie bauen dieses Regal, ja, dann denken Sie jetzt nicht dran, ach, die mal lassen mich das bauen. Wenn Sie daran denken, dann läuft schon irgendetwas schief. Dann sind Sie schon irgendwo angestanden, konnten den Instruktionen nicht folgen. Irgendetwas ist eindeutig schiefgelaufen. Und dann ist genau das passiert, wovon ich vorher gesprochen habe. Dann können Sie zu den Personen oder man ist in dieser Situation, in der das Ganze quasi dann nicht mehr in eine zielführende Kundenbeziehung weiterlaufen wird. Wenn das aber nicht passiert, dann bin ich total in dem Prozess des Erarbeitens eines Produktes. Man braucht nur schauen auf das Wort aneignen, ja? Also im Endeffekt, ich kann mir nur etwas aneignen, indem ich es mir erarbeite. Das heißt, wenn ich das selbst gebaut habe, bin ich dann auch eindeutig stolzer drauf, wenn es den halbwegs ästhetischen Standards oder was auch immer jetzt das Ziel dabei ist, entspricht. Ich habe ein höheres Besitzgefühl und werde dann auch, und das ist eine nette Konsequenz für die Unternehmen, aber im letzten Endes auch für den Konsumenten selbst, ich werde auch ein bisschen nachsichtiger sein, wenn irgendetwas nicht perfekt ist. Ja? Weil wenn es natürlich eine gewisse Schwelle überschreitet und das Ganze nicht mehr funktionsfähig ist oder meinen ästhetischen Standards gar nicht entspricht, dann reklamiere ich und habe eine schlechte Erfahrung gemacht, die zu einem Abbruch der Kundenbeziehung führt. Aber wenn da jetzt ein kleiner Kratzer irgendwo drinnen ist, dann gehört das ja quasi schon zu dieser Individualisierung des Objekts dazu. Dann wertet das Objekt möglicherweise noch einmal auf, dass es dadurch, dass es nicht perfekt ist.
Hört sich irgendwie für die Unternehmen nach der absolut perfekten Strategie an. Ich bin nachsichtiger mit mir selbst, wenn ich es aufbaue, und ich spare dem Unternehmen noch Kosten, weil ich es tatsächlich auch selbst aufbaue. Das sagt Bernadette Kammleitner, ist Professorin an der Wirtschaftsuni in Wien, im D-Radio-Wissen-Interview. Dein unbekannter Nebenjob, die Redaktionskonferenz. Kunde ist König. Von wegen. Ganz im Gegenteil. Immer mehr Unternehmen bringen uns Kunden ans Arbeiten. Und das machen wir oft sogar freiwillig. Oft sogar, haben wir gerade auch im Interview gehört, mit einem guten Gefühl, weil wir dann das Ganze in der Hand haben. Wir sind aktiv. Ein Beispiel: Selbstscannerkassen, die es beim Möbelhändler IKEA und inzwischen auch in ein paar anderen Supermärkten gibt. D-Radio Wissen Wirtschaftsexperte Jörg Brunsmann. Jörg, warum die Unternehmen das machen, liegt ja auf der Hand. Es geht ums Geld sparen, oder?
Ja. Das würden die so aber nie zugeben. Also das mit diesen Selbstscannerkassen ist ja in Deutschland noch die absolute Ausnahme, was IKEA da macht. Flächendeckend wirklich nur bei denen. Und da heißt es, nein, es geht gar nicht in erster Linie um Einsparungen.
Sondern?
Ja, pass auf, es sitzen natürlich weniger Menschen an der Kasse. Klar, da kannst du keinem erzählen, ja wieso, ihr habt doch jetzt keine Arbeitsplätze abgebaut. Nein, sagt IKEA, wir haben die dafür in die Beratung gesteckt, was ja viel sinnvoller ist. Wie willst du da als Kunde widersprechen? Nein, im Hintergrund, klar, da spielt das Sparen garantiert eine Rolle. Das sieht man ja auch in anderen Branchen. Ein gutes Beispiel sind die Banken. Die haben seit Jahren Probleme. Finanzkrise, niedrige Zinsen, da sind die Gewinne deutlich eingebrochen und man setzt immer mehr auf Automaten und auf Online. Hätte man wahrscheinlich auch so gemacht. Online-Banking gibt es schon seit irgendwie 20 Jahren. Und es geht aber jetzt in die andere Richtung, dass man sagt, okay, wer jetzt an den Schalter will, der muss aber dann dafür zahlen. Die Postbank macht das nämlich so. Seit 1. Mai eine Papierüberweisung kostet 99 Cent, weil dann eben jemand die Daten vom Papier in den Computer übertragen muss. Beim Online-Banking arbeiten wir, da machen wir das ja für die Bank. Sieht man auch übrigens in der Entwicklung der Bankenbranche vor gut 10 Jahren, 2004, da waren noch ungefähr 10.000 Menschen mehr im Kreditgewerbe, wie das so schön heißt, beschäftigt. Ja. Und damals gab es auch noch 10.000 Filialen mehr.
Heißt das, bei den Supermärkten könnte das in Zukunft ähnlich laufen?
Ich glaube nicht. Also die sind wahrscheinlich so ein bisschen in einer Experimentierphase. Aber es gibt einen guten Grund, dass sich diese Selbstscannerkassen bisher in Deutschland nicht durchgesetzt haben. In Großbritannien sind die schon deutlich weiter verbreitet. Da gab es letztes Jahr eine interessante Studie. Jeder Kunde klaut im Schnitt beim Selbstscannen Waren für 17
Crazy.
Euro.
Crazy. Ja, okay.
Dann fängt das Rechnen an. Das werden die auch gesagt, ja. Haben die Supermarktmanager. Ja. Also ich meine, das sind so Sachen, entweder du scannst einzelne Geschichten nicht ein, aber das steht ja immer ein Aufpasser daneben, der sieht das dann wahrscheinlich. Oder sehr beliebt, falsches Etikett. Also du knibbelst das von der Blu-ray ab, klebst es auf den Blu-ray-Player drauf, statt 100 macht er 10 Euro, hast du 90 Euro mitgenommen. Hast du schon statistisch 5-6 Kunden abgedeckt. Ja. Jetzt weißt du auch, warum die Strichcodes bei IKEA meistens aufgedruckt sind und nicht geklebt.
Jetzt versteht man, knibbeln. Ja. Mal weg vom Scannen hin zu anderen Dingen, die wir im Unternehmen abnehmen. Computer ist tatsächlich ein sehr weites Feld der Schattenarbeit.
Ja, und auch ein super Beispiel ist nämlich eigentlich der Ursprung aller Schattenarbeit. Seit es bezahlbare Computer für den Hausgebrauch gibt, da lagern die Firmen Arbeit an uns Kunden aus. Einer der allerersten Heimcomputer, noch was für die Freaks, Altair 8800, 1975 rausgekommen. Der wurde damals für $500 verkauft oder $100 billiger als Bausatz. Ah. Also, da haben sie es ausgelagert. Hat Apple später genauso gemacht. Die ersten Rechner, Apple I, gab es auch als Bausatz. Da musst du sogar noch das Gehäuse selber schnitzen. Die werden heute für teuer Geld verkauft. Ja. Aber bis heute steckt das dem PC wirklich so in den Genen. Also, wie wir es beim Auto kennen. Mhm. Einsteigen, losfahren. Hast du beim PC nicht.
Stimmt.
Microsoft zum Beispiel, für die ist es selbstverständlich. Ich muss über meine Internetleitung Windows 10 runterladen. Die ganze Installation auf dem PC muss ich machen. Das heißt, auf die Idee, mir einen Techniker vorbeizuschicken, würden die nie kommen.
Hast du eine Idee, was das dann überhaupt kosten würde?
Naja, Microsoft direkt geht nicht. Die machen das nicht. Ich könnte einen PC-Techniker engagieren. Da gibt es ja, ich würde es mal sagen, betreutes Installieren. Das ist wahrscheinlich etwas für die ältere Generation. Zumindest sehen manchmal die Internetseiten von denen so aus. Ich habe ein Angebot gefunden, 50 Euro. Mhm. Ohne Lizenzen. Das heißt, du bringst den Rechner dahin, du bringst die Windows-DVD, du bringst alle anderen Sachen, die du installiert haben willst, dahin. Die machen das, 50 Euro. Wenn man das jetzt mal überschlägt, 50 Euro pro Installation. Microsoft hat, haben sie heute bekannt gegeben, 75 Millionen Kopien von Windows 10 und die Leute gebracht. Also ich komme da auf 3,7 Milliarden Euro. Mhm. Ist jetzt ein bisschen eine fiktive Zahl, aber zu sagen, das ist das, was der Volkswirtschaft entgeht, ist da ein bisschen hochgegriffen. Aber es ist natürlich an anderer Stelle, würde was verdient, was jetzt nicht verdient wird, weil wir die Arbeit machen.
Die Arbeit, die wir den Unternehmen abnehmen, findet sich dann aber meistens in der Computer- und Internetbranche wieder, oder?
Ja, die sind da total eifrig. Das geht auch teilweise um Zehntel-Cent-Beträge. Guck dir mal Amazon an. Seit einiger Zeit gibt es da keine Papierrechnung mehr. Wenn du das Paket aufmachst, ist nichts mehr drin, außer der Werbung. Die musst du aus dem Internet laden. Amazon sagt, machen sie aus Umweltschutzgründen.
Genau.
Ja klar, sie sparen natürlich was. Sie sparen Papier, sie sparen Toner für den Drucker, den Druckerverschleiß. Es muss auch keiner mehr die Rechnung ins Paket legen. Das dürfte pro Paket weniger als ein Cent sein. Aber es läppert sich, wenn du mal durchrechnest. In der Weihnachtszeit letztes Jahr, pro Tag in Deutschland 15 Millionen Pakete. Wenn das jeder macht von den Händlern, 1 Cent pro Paket gespart, komme ich schon auf 150.000 Euro.
Ja, es läppert sich. Eine Sache ist ja noch das Fliegen. Einchecken machen wir schon lange mit dem Smartphone. Was sparen Fluggesellschaften eigentlich dabei?
Ja, kannst auch ganz einfach rechnen. Zum Beispiel das Bodenpersonal. Jemand, der am Check-in arbeitet, verdient so um die 2.500 Euro im Monat. Kannst du bestimmt 1-2 abschaffen, weil es geht ja jetzt schneller. Die Leute kommen ja schon mit vorbereiteten Unterlagen da an. Man braucht weniger Check-in-Automaten. Die kosten ja auch einige 10.000 Euro. Vor allen Dingen, die müssen gewartet werden. Kannst auch 1-2 von wegtun. Mhm. Und man braucht weniger Platz im Flughafen selbst. Also spart an der Miete für den Flughafenbetreiber. Muss die Lufthansa oder wer auch immer nicht zahlen, das macht sich jeden Monat bemerkbar. Also rechnen die Manager, zack, haben wir wieder ein Stück mehr Arbeit an der Backe.
Wir sind ordentlich aktiv in der Schattenwirtschaft. Die Radiowissen Wirtschaftsexperte Jörg Brunsmann hat gezeigt, wo es ist und wie das geht. Dank dir.
Gerne.
Damals fing es mit Gemüse an. Mittlerweile gibt es Online-Banking, es gibt das Paket an der Paketstation bestellen und abholen und hinbringen. Matthias Hawks ist Trend- und Zukunftsforscher, hat unter anderem auch Marketingstudien für Callcenter durchgeführt. Und ich habe heute Nachmittag mit ihm gesprochen und wollte als erstes mal von ihm wissen, was kommt denn noch alles?
Also es wird immer solche Versuche geben, weil natürlich der Markt selber auch uns und auch die Unternehmen quasi in die Kostenfrage drängt, nicht? Und das ist ja im Grunde genommen, entsteht das ja erstmal aus der Unternehmersicht her, aus der Frage, wie kann ich mein Produkt billiger und dadurch konkurrenzfähiger anbieten? Aber der Trend ist ja nun nicht ganz neu. Wenn wir mal zurückschauen, das beginnt ja schon mit dem Supermarkt nach dem Weltkrieg. Der Supermarkt hat ja nicht nur einen negativen Aspekt für den Kunden, sondern auch die freie Auswahl. Also ich habe zum Beispiel hier unten im Ort, wo ich wohne, habe ich jetzt eine Frau, eine Greislerin nennt man das in Wien, wo man wieder persönlich einkauft. Das ist dann aber auch ein Nadelöhr, ja, weil sie müssen quasi alles von ihr ja erfragen und dann gibt sie einem das aus den Regalen. Also da merkt man dann schon auch, dass Selbstbedienung Freiheiten ermöglicht. Das müssen wir als einen Teil dazu denken. Also die Menschen haben auch oft Spaß daran, nicht? Also ich habe sogar als Student Spaß daran gehabt, zu IKEA zu fahren und mir die Möbel selber zusammenzubasteln.
Obwohl es das Zeit und Mühe kostet.
Ja, eben. Zeit und Mühe ist aber etwas, was auch Spaß machen kann, nicht? Aber was auf jeden Fall der Fall ist, dass diese Strategien an Grenzen stoßen. Also wir haben das mehrmals auch in der Auseinandersetzung mit unseren Kunden erlebt, dass also wirklich katastrophal Bewertungen von den Kunden, die ja dann eigentlich keine mehr sind, nicht? Also sie sind ja eigentlich Produzenten. In einem negativen Sinn sind sie Prosumenten, die produzieren das Produkt selbst, das sie dann kaufen wollen. Und das ist dann, geht dann aber Leuten furchtbar auf die Nerven. Also wir erinnern uns, die Fahrplanauskunft war ja auch schon mal, da gab es auch einen Sprechcomputer. Das haben die Leute radikal abgelehnt, das haben sie überhaupt nicht gemocht. Und da, wo heute die größte Unzufriedenheit ist, ist zum Beispiel in den ganzen elektronischen Kontakten. Also wenn Menschen quasi dann ihre Garantien auch noch selber ausdrucken sollen, ihre Formulare selber ausfüllen, um einen Radiowecker einschicken zu dürfen, nicht? Und dann fängt irgendwie der Zorn, der Hass an und in dem Moment bricht eigentlich dieses System zusammen.
Sie haben auch mal erzählt, dass Sie es für Callcenter machen. Was sind da die Ergebnisse? Was wollen die Leute tatsächlich oder was wollen sie auch nicht?
Also wir haben festgestellt, dass im Ernstfall die Frage der persönlichen Betreuung, und das gilt also für Bankkunden genauso wie das, was wir bei der Eisenbahn erleben oder auch bei vielen anderen Punkten, dass diese persönliche individuelle Betreuungsfrage immer noch einen enormen Impact hat, weil sie nämlich Vertrauen schafft. Der Punkt ist, wenn Sie in einem Callcenter anrufen und werden 10.000 Mal rumgestellt und dann sagen Sie, aber ich möchte mit Ihnen gerne nachher nochmal reden, wenn ich dieses Formular eingegeben habe, dann ist das gar nicht möglich. Und Menschen sind nun mal auch analoge Wesen, nicht? Also wir kommen trotz aller Digitalisierung ja nicht davon weg, dass wir jemanden ins Auge gucken wollen und dadurch Vertrauen generieren können. Und diese pulverisierte Tätigkeitswelt, die wir hier erleben, wo jeder eigentlich nur noch in so Funktionen aufgeteilt wird, das zerstört natürlich Vertrauen.
Ist das unabhängig vom Produkt oder ist das tatsächlich wichtig für Produkte? Also wenn mir ein Produkt besonders wichtig ist, dann brauche ich jemand Persönliches. Wenn mir ein Produkt nicht so wichtig ist, dann ist das okay, wenn es automatisiert ist. Oder bin ich immer genervt von so automatisierten Callcentern?
Also es ist immer dann ein großes Problem, wenn die Produkte komplex und symbolisch sind. Nicht? Also wenn zum Beispiel ein Auto, das ist ja ein Gegenstand, den viele Menschen lieben, mit dem sie auch eine persönliche Beziehung aufbauen. Und deshalb überleben ja immer noch so Archetypen im Bereich des Automobils. Nicht? Also der gelbe Engel hat ja jetzt auch eine Krise gehabt, aber Menschen, die quasi reparieren und kommen und mir helfen, das sind ja auch alles quasi Erlösungswünsche. Service ist ja auch ein Erlösungswunsch. Oder teure Uhren, ja, die möchte man natürlich einreichen können, schon könnte man gerade sagen. Überall dort, wo es um Commodities geht, also um relativ wertlose Produkte, die industriell massenhaft gefertigt sind, ist es wurscht.
Das heißt, ich kaufe dann im Zweifelsfall lieber neu, als dass ich es überhaupt versuche, lasse zu reparieren.
Das ist ein Teil auch der Firmenstrategien gewesen, dass man quasi versucht hat, die Hürde hochzuhängen von Service-Dienstleistungen. Allerdings haben wir hier natürlich auch wieder einen klassischen Gegentrend. Wenn Sie sich mal anschauen, in Deutschland gibt es inzwischen, ich glaube, inzwischen schon an die 1000 Repair-Shops, wo die Menschen nämlich einen ganz bestimmten Trick machen. Und das ist eigentlich die Reaktion im Internetzeitalter auf die Service-Wüste, in Anführungsstrichen. Sie fangen an, Netzwerke zu bilden. Das heißt, sie fangen sich an, selber als Experten zu verbinden. Sie bilden Clubs, sie tun das, was die Industrie ihnen quasi überantwortet, dann in einer organisierten Form. Und dann kommt zum Beispiel sowas raus, irgendwann auch sogar im großindustriellen Maßstab, wie Uber. Ja? Also Uber ist ja im Grunde genommen eine Antwort auch auf diese Situation, in dem sich Menschen, die gerne Auto fahren, zusammentun und daraus noch Geld verdienen. Das ist dann die nächste Stufe. Ja, dann dreht sich das eigentlich um. Dann könnte man sagen, aus dem Konsumenten, der immer nur den Anbietern hinterherläuft, wird ein Prosument, der erzeugt dann quasi seine eigene Kommunikation und sein eigenes Netzwerk, indem er sich Dienstleistungen gegenseitig macht.
Aber das muss doch den großen Industriebetrieben auch klar sein, dass es diese Gegenbewegung gibt. Dann müssen die doch wieder darauf reagieren.
Das tun sie. Also wir kennen praktisch kein großes Unternehmen, in dem diese Debatte nicht auch massiv geführt wird, ob man nicht wieder Services einführen müssen. Sie haben das ja vielleicht an den Tankstellen mitbekommen. An einigen Tankstellen gibt es ja heute wieder Bedienungspersonal. Das ist etwas, was Kunden auch massiv mitkaufen. Und dafür sind sie auch durchaus bereit, wieder Geld auszugeben in der nächsten Phase. Nicht? Weil die Menschen natürlich auch inzwischen eine Erfahrung machen. Sie werden Zeit- und Aufmerksamkeitsknapper. Also wir wissen auch, dass im Internet zum Beispiel die Portale alle ein riesiges Problem haben, dass die Leute überhaupt keine Lust mehr haben, diese langen Formate auszufüllen. Ja. Also Sie kennen das ja, diese Masken. Ich kaufe schon manchmal gar nichts mehr ein im Internet, weil ich sehe da irgendwie nur 3 Seiten oder 3 Meter im Internet, was ich ausfüllen muss.
Ja, ist die Lust schon dahin.
Ich habe das selber bei mir im persönlichen Verhalten gelernt. Ich reise relativ viel. Und habe dann das Internet natürlich immer genutzt, auch um zu vergleichen und wo gibt es die billigeren Flüge und wo die einfacheren Verbindungen. Und jetzt wird das Ganze aber irgendwann so komplex, weil es eben so viele Fluglinien gibt und so viel zu vergleichen und so viele Tarife. Das kann ja kein Mensch mehr selbst eigenständig operieren.
Ja, und zack,
dass ich mir wieder einen Reise, ich habe mir einen Reiseagenten genommen. Ja, ja. Ich habe jemanden, den ich noch nie gesehen habe, der aber permanent am Telefon erreichbar ist, der mir alle meine Reisen koordiniert und dem ich quasi eine Pauschale zahle. Das ist die Agentengesellschaft. Dann nutzen andere für mich das Internet, ja, und quasi verüben diese Dienstleistungen für mich. Also im Ernstfall würden die sich dann auch am Postschalter anstellen.
So ist es. Service ist Erlösung, sagt der Zukunftsforscher Matthias Hawks. Ich bin Sven Preger und raus. Euch einen schönen Abend.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.